wir beginnen. Darf ich Sie bitte so weit, dass noch möglich ist, irgendwo noch Platz zu nehmen. Ich hoffe, dann auch im letzten Augenblick gelungen, einen Stehplatz zu ergattern in diesem Hörsaal. Ja, bitte, vielleicht gibt es irgendwie noch eine Verteilungsmöglichkeit. Ich habe ja das letzte Mal Ihnen berichtet, dass ich seit Jahren versucht habe, einen größeren Hörsaal zu bekommen, als einen solchen, der im Institut intern möglich ist. Ja, aber hier haben wir es halt auch ein bisschen eng und knapp, aber irgendwie werden wir schon hoffentlich schon durchkommen. Können Sie mich hinten hören? Spreche ich laut genug? Ja, gut, das freut mich. Der Vorteil dieses Hörsaals ist, gegenüber den institutsinternen, moderneren, im neuen Institutsgebäude hat eine etwas bessere Raumakustik. Gut, wie angekündigt, werde ich mich heute zunächst einmal mit dem Philosophiebegriff beschäftigen, mit der Frage, was ist Philosophie? Was verstehe ich darunter und wie kann Philosophie insgesamt verstanden werden, und da kann ja auch darüber gestritten werden. Also gehen Sie davon aus, dass ich Ihnen auch damit gleichzeitig meine Position, die ich dazu einnehme, darlegen werde. Nun, ich glaube, eines scheint unbestritten: Philosophie beinhaltet ein ganz bestimmtes Wissen. Nur die Frage ist, von welcher Art ist dieses Wissen? Wissen ist ja etwas sehr Vielschichtiges. Wir kennen viele Arten des Wissens. Zum Beispiel, ich gehe, ich esse, ich schreibe, ich spreche und ich weiß auch. Hoffentlich, ja, dass ich das tue, das kennen wir ja. Das ist eine Art des Wissens, das wir einreihen könnten unter Alltagswissen. Also das bräuchten wir nicht unbedingt auf dem Boden der Universität zu studieren, auf der Ebene dieses Alltagswissens. Aber wenn wir uns dann in einem nächsten Schritt die Frage stellen, was ist denn eigentlich Gehen, Essen und Schreiben? Ne? Wenn Sie jemanden auf der Rolltreppe aufhalten, ne, und sagen, ja, was haben Sie da gemacht, wie Sie auf der Rolltreppe gefahren sind, und, wird das als blöde Frage empfunden werden. Aber wenn man Dingen auf den Grund gehen möchte, muss man zuweilen auch scheinbar blöde Fragen stellen. Also ein Spezialist für solche blöden Fragen in der abendländisch-europäischen Philosophiegeschichte war zum Beispiel Sokrates. Ja? Der hat die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Anständigkeit, nicht, und Gerechtigkeit, und damals hat das weiß doch eh jeder, und da hat man die Leute aufgezählt, was sie alles davon zur Kenntnis bringen können. Und Sokrates hat sie aufs Glatteis geführt. Er hat ihnen gezeigt, dass das alltägliche Wissen nicht ausreicht. Ne? Ja, zum Beispiel hat einer gesagt, auf die Frage, was ist Gerechtigkeit, Sie können das einmal nachlesen, im Dialog der Staat von Platon, da hat jemand gesagt, ja, gerecht ist es, wenn ich einen Freund mein Schwert leihe, und der gibt mir es wieder zurück, wenn ich es haben möchte. Das ist nur gut und billig und daher auch gerecht. Nicht? Und Sokrates hat dann begonnen mit seiner blöden Frage, gilt das immer und zu jeder Seite, selbstverständlich. Nicht? Ich weiß doch, was Gerechtigkeit ist. Und sagt Sokrates, ja, wie ist das, wenn der gute Freund nicht ganz seiner Sinne mächtig ist? Nicht? Wenn er unter Umständen volltrunken ist und dabei auch depressiv und selbstmordgefährdet oder so in der Art sinngemäß. Ne? Und von dir sein Schwert verlangt, und du hast offensichtlich den Eindruck, der möchte sich damit umbringen. Ist es dann gerecht, dass du ihm das Schwert in dem Moment zurückgibst? Ja, natürlich nicht. Und so geht das Fragen weiter. Ja, offensichtlich hat also ein also hinter das Alltagswissen zurückfragendes, tiefergehendes Fragen die Eigenschaft, darüber nachzudenken, wie etwas wirklich beschaffen ist, wie etwas funktioniert, was dahinter ist. Ne? Wir sagen dazu auch, es geht um ein methodisches Nachdenken über etwas. Nun, jetzt wird natürlich als nächstes die Antwort kommen, na gut, das tun ja im Grunde genommen alle Wissenschaften und da unterscheidet sich die Philosophie nicht davon. Ich sage jein. Ja, einerseits im Sinne des methodischen Nachdenkens über etwas und des Hinterfragens von etwas, um drauf zu kommen, wie etwas beschaffen ist und funktioniert, das tut die Philosophie auch. Aber auf eine etwas andere Art und Weise. Jedenfalls können, und da werden wir gleich zu sprechen drauf kommen, jedenfalls, wenn es darum geht, eine methodisch erarbeitete Theorie des Gehens, des Essens, des Sprechens und so weiter, was immer Sie aus dem Alltag sich herausholen wollen, zu erarbeiten, dann geht es um den Erwerb eines Wissens, das man mit Fug und Recht als wissenschaftliches Wissen in Ansätzen einmal vermuten kann. Und der Ort zur Bildung des Wissens ist die Wissenschaft. Ist die Philosophie eine Wissenschaft? Damit kommen wir zu einer nächsten Frage. Ja, weil oft gibt es ja, und das ist aber auch eher so das Alltagsbewusstsein, wenn man Leute fragt, weißt du, was Philosophie ist, hast du Ahnung, glaubst du, was das ist? Naja, da hat jemand gehört, es gibt so etwas wie eine Unternehmensphilosophie. Ne? Wie bringe ich mein Waschmittel am besten auf den Markt? Ne? Mit welchen Werbestrategien? Ne? Und so weiter, das gehört also zur Unternehmensphilosophie. Naja, das würde uns wohl nicht ganz zufriedenstellen. Oder es gibt manche, die der Auffassung sind, ich habe das, glaube ich, das letzte Mal schon angesprochen, Philosophie, das ist etwas, was halt nur mehr oder weniger gesellschaftlich ausgegrenzte Spinner in ihren Elfenbeintürmen sich ausdenken. Und zwar gerade so ausdenken, dass es ja niemand versteht, weil das ist aber also spekulative Geheimwissenschaft oder so irgendetwas. Da würde ich auch nicht zustimmen. Aber welche Art des Wissens ist jetzt philosophisches Wissen? Auf welche Art und Weise kann man behaupten, dass Philosophie eine Wissenschaft ist? Na, schauen wir uns noch einmal ein bisschen näher an, was hinter dem Begriff Wissenschaft so alles drinnen stecken kann. Nun, Wissenschaft ist einmal eine kognitive Tätigkeit, eine Denktätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, zu erfassen, wie Dinge, die uns im Alltag oder auch außerhalb des Alltags begegnen, funktionieren. Das Ziel von Wissenschaft ist es, in der Regel allgemeine Merkmale und gesetzmäßig formulierbare Beziehungen aufzudecken. Insgesamt könnte man sagen, also das ist jetzt ein sehr grober Begriff von Wissenschaft, natürlich, aber es ist ja das hier keine wissenschaftstheoretische Vorlesung, sondern der Versuch einer Einführung in die theoretische Philosophie. Insgesamt könnte man sagen, geht es darum, in den Wissenschaften eine Theorie zu entwickeln über etwas, und damit eine theoretische Ordnung in die Vielfalt von Phänomenen und Erscheinungen zu bringen. Und genau das macht die Philosophie auch. Aber, darum habe ich zuerst gesagt, auf die Frage, ist die Philosophie eine Wissenschaft? Nein. Also so, diesbezüglich ist die Philosophie eine Wissenschaft, aber die Philosophie fragt dabei gleichzeitig nach den allgemeinsten Grundlagen und Prinzipien, die dem, was ist, zugrunde liegen. Was ist ein Beispiel für das Allgemeinste in der Philosophie, was man überhaupt brauchen kann? Nämlich, dass etwas ist. Und das führt uns zum Beispiel zur Frage nach dem Sein. Also ein Biologe wird nicht nach dem Sein fragen, was ist Sein? Oder welchen Zugang finden wir zum Sein? Ein Physiker auch nicht, ein Sprachwissenschaftler auch nicht. Aber die Philosophie macht das. Diese Prinzipien, nach denen die Philosophie fragt, vertragen keine Einschränkung auf bestimmte Gegenstandsbereiche, weil dann etwas außen vor gelassen werden könnte, was aber für die Erarbeitung von allgemeinsten Grundlagen nicht außen vor gelassen werden dürfte und auf das nicht verzichtet werden dürfte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben. Ein berühmter Philosoph des 19. Jahrhunderts, in Ihren Schullehrbüchern wird er Ihnen begegnet sein und hier im Verlauf des Studienbetriebs unvermeidlicherweise werden Sie nicht über ihn hinweg können, wahrscheinlich, nämlich Hegel. Der hat sich in seiner Logik, das ist eine seiner Hauptschriften, in der Einleitung, bevor er heute wirklich begonnen hat, gefragt, womit soll der Anfang in der Wissenschaft, und er meinte damit also der Philosophie als Wissenschaft, gemacht werden. Er hat gesagt, wenn wir jetzt mit irgendwas Bestimmten beginnen, so wie das die Einzelwissenschaften tun, dann legen wir von vornherein eine ganz bestimmte Schiene fest, die nur auf einen ganz bestimmten eingeengten Gegenstandsbereich liegt. Und das ist der Philosophie zu wenig. Und was ist daher das Allgemeinste, mit dem wir beginnen können, hinter das nicht mehr zurückgegangen werden kann? Eben das Sein. Jetzt hat aber Hegel im nächsten Schritt ein Problem. Da hat er gemeint, wenn wir jetzt mit dem Sein anfangen, dass also nichts Bestimmtes vor uns haben, haben wir es zu tun mit der reinen Unbestimmtheit. Ja, es ist, das reine Sein ist einmal völlig unbestimmt. Wäre schon etwas Bestimmtes da, wäre schon eine Bestimmung vor unseren Augen, dann hätten wir schon uns eingeschränkt. Ja, das wollen wir nicht, meinte Hegel. Und daher ist der nächste Schritt, sagte Hegel, der, dass wir ausgehend vom Sein eigentlich im Nichts landen. Das rein Unbestimmte, das Nichts. Und da meinte aber dann Hegel, da gibt es noch einen nächsten Schritt. Denn wenn wir jetzt unseren eigenen Schritt vom Nachdenken über das Sein zum Nichts beobachten, werden wir auf diesem Weg ein Stückchen eines Prozesses feststellen können, nämlich ein Werden. Und das ist der dritte Schritt. Und das ist auch das Anliegen Hegels gewesen, uns darzulegen, dass alles, was ist, gleichzeitig als Prozess zu begreifen ist, als Werden zu begreifen ist, dass es nichts auf der Welt gibt, was nicht in Veränderung ist, insbesondere wenn es um Fragen unseres eigenen Geistes geht, kommen wir drauf, dass das so ist. Wenn wir uns auf die Position unseres denkenden Geistes begeben, kommen wir genau auf dieses drauf. Und jetzt hat Hegel in seiner Logik gleichzeitig gesagt, er hat uns dargelegt, dass er diese Perspektive des Werdens logisch versucht hat zu begründen, wieso das so ist, dass es nichts auf der Welt gibt, was nicht in Veränderung ist. Und das sagt uns auch die Physik des 20. Jahrhunderts, Bewegung ist absolut. Und das hat eigentlich schon auch ein antiker Vorgänger gemeint, nämlich Aristoteles. Dem war auch das Bewegungsprinzip wichtig. Und noch ein Philosoph vorher, einer der sogenannten vorsokratischen Philosophen, auf den stützt sich Hegel und er sagt in seiner Logik, betont, es gibt keinen Satz des alten Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen habe. Und die wesentlichste Aussage des Heraklit ist die des Werdens. Und das Werden, diese Bewegung des Werdens, und das hat auch Hegel von Heraklit übernommen, bewegt sich im Widerstreit der Gegensätze. Ich werde im Laufe der Vorlesung noch einmal zurückkommen, denn ich werde Ihnen, werde Ihnen zeigen können, dass auch Heraklit sich diese Erkenntnis nicht aus den Fingern gesogen hat, sondern die klassischen, also ursprünglichen Begründer der westlich-europäischen Philosophie, die vorsokratischen Philosophen, die waren nicht nur Philosophen, die waren auch Mathematiker, Physiker und sie waren Handel- und Gewerbetreibende. Und der Heraklit ist auf diesem Weg als Handel- und Gewerbetreibender mit den alten Ägyptern in Berührung gekommen. Na gut, ich sage jetzt gleich die Point des Ganzen, nämlich die alten Ägypter hatten ja auch schon versucht, darüber nachzudenken, wie unsere Welt, in der wir uns mittendrin befinden, unser gesamter Kosmos aufgebaut ist, wie er funktioniert. Also der Ansatz schon eines wissenschaftlichen Wissensversuches, aber der war noch stark eingebunden in alte Mythologien und im Kern dieser Mythologie stammt also ein Weltschöpfungs- oder Welt, nicht Weltschöpfung, sondern also ein kosmisches Weltbild in Form eines Mythos und das schaut es so folgendermaßen aus. Also wie ist unser kosmisches Geschehen geschaffen? Da gibt es, das war das Bild der alten Ägypter, unten am Boden liegend den Erdgott Geb, über ihn gebeugt die Himmelsgöttin Nut und dazwischen ihnen auf, also zwischen ihnen aufgespannt, man kann sich das so vorstellen, also hier der Erdgott Geb, liegend über ihn die Himmelsgöttin Nut gebeugt. Na? Und zwischen ihnen aufgespannt ein energetisches Prinzip, das energetische Prinzip Shu. Na, das heißt, die Göttin Nut hat sich auf dem Erdbock Gott ständig auf und ab bewegt. Ne? Was glauben Sie, was die Ägypter gemeint haben, was die miteinander machen? Ne? Was sie machten, war eine Bewegung im Widerstreit der Gegensätze. Ne? Weil beide waren schlossen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig in der kosmischen Einheit waren sie aufeinander bezogen. Und das ist eigentlich der Ursprung dessen, was wir seit Heraklit und vor allem damit Hegel Dialektik nennen, nämlich Bewegung im Widerstreit der Gegensätze. Ja, also jetzt habe ich Ihnen ein Beispiel gegeben, also wie dieses Aufsuchen von Prinzipien ausschauen kann. Ja, ausgehend also vom Anfangsgedanken der hegelischen Logik, womit soll der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden? Man kann nicht mit nichts Bestimmtem beginnen, aber gleichzeitig heißt das, mit etwas völlig Unbestimmtem zu beginnen, das ein Nichts ist und der Übergang vom Sein zum Nichts vollzieht sich eben als Werden. Zwischen Sein und Nichts besteht ein Widerstreit von Gegensätzen, beide schließen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig bedingen beide einander wechselseitig und das ergibt eine ganz bestimmte Dynamik. Ja, bitteschön. Er hat das, was in diesem Mythos drinnen gesteckt ist, auf eine allgemeine, die wir schon mit Fug und Recht philosophische Ebene nennen können, gehoben. Ja? Er hat versucht, also diese mythisch-religiösen und kosmologischen Vorstellungen der Ägypter zu einem logischen Gedanken zu führen. Ja? Und daraus entsprang also der Ursprung der Dialektik im westlich-europäischen Denken. Ja, und da, genau dieses Fragen nach allgemeinsten Prinzipien unterscheidet Philosophie von Einzelwissenschaften. Während sich die Einzelwissenschaften auf ganz bestimmte, methodisch und theoretisch eingegrenzte Gegenstandsbereiche orientieren, sprengt die Philosophie mit ihren Prinzipienfragen diesen theoretisch eingeschränkten Rahmen einzelwissenschaftlicher Gegenstandsbereiche und Fragestellungen. Und zwar deswegen, weil eben die Philosophie, ich betone es noch einmal, auf allgemeinste Grundlagen, Grundfragen und Prinzipien orientiert ist, die hinter die Fragen der Einzelwissenschaften zurückgehen. Ja, aber heißt das, dass sich Philosophie auch also mit Fragen beschäftigt, die nichts mit dem, was uns tatsächlich täglich begegnet oder nichts mit dem, was also in unserer Welt relevant ist, zu tun haben? Sind diese Prinzipien so allgemein, dass ihnen im Endeffekt eine ganz bestimmte Abgehobenheit, nicht? Also nur zugesprochen werden kann, die uns überhaupt also für unsere tägliche Lebensführung nichts bedeuten kann? Geht es hier nur um Spekuliererei, um Flugnackerei, Fantasiererei? Nun, dass sich Philosophie nur in einem von der Realität abgehobenen abstrakten Elfenbein bewegen kann, würde ich eben nicht meinen. Dass Philosophie rein spekulativ, atheoretisch und unpraktisch auch organisiert ist, würde ich verneinen. Ganz im Gegenteil, ich behaupte, Philosophie fragt geradezu nach den allgemeinen Grundlagen des Denkens und damit auch des Theoriebildens. Nämlich, wenn wir Theorie bilden, denken wir ja. Und da gilt es zu fragen, was passiert, wenn wir denken? Was ist überhaupt Denken? Ja? Dass wir zum Beispiel heute in ganz bestimmten von der Philosophie unterschiedenen Bereichen gefragt, etwa zum Beispiel in den Neurowissenschaften. Ja? Aber wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, es lässt sich zeigen, dass auch der Gegenstandsbereich der Neurowissenschaften zu sehr eingeschränkt ist. Ich habe das letzte Mal schon darauf verwiesen, wenn wir nur auf das Gehirn schauen, dann fallen Fragen raus aus dem Ganzen, was bedeutet zum Beispiel soziales Zusammenleben, soziale Interaktion, wie kann ein frühkindliches Individuum überhaupt also seine kognitiven Strukturen und seine Gehirnverschaltungen zusammen mit seinen sorgenden Bezugspersonen ausbilden. Also diese sozialen und auch mikrosozialen Fragen fallen raus, ebenso wie Fragen des Psychischen und so weiter und so fort, wenn wir nur also die Gehirnverschaltungen betrachten. Also wenn ich daher sage, in der Philosophie geht es im Sinne der Grundlagenfragen nach der Frage des Denkens, wie was heißt Denken zum Beispiel, dann sind wir bei den Voraussetzungen des Theoriebildens erst einmal angelangt. Wie wir es in den einzelnen Wissenschaftsbereichen vorfinden. Philosophie fragt aber nicht nur nach den Grundlagen des Denkens, sondern sie fragt auch nach den Grundlagen des Handelns und damit auch den Grundlagen des praktischen Verhaltens. Das heißt, Philosophie versteht sich daher mit ihren Fragen nach den allgemeinen Prinzipien des Denkens und Handelns als eine Instanz, die sich Theorie und Praxis übergreifend bewegt, mit Bedachtnahme auf den Zusammenhang und auch auf die Einheit von Theorie und Praxis. In diesem Sinne können wir auch ein Diktum von Kant verstehen, also ein Vorläufer Hegels, der Philosophie des 18. Jahrhunderts, der neuzeitlichen. Kant hat einmal gesagt, Leute, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Ja? Das heißt, wenn eine Theorie wirklich stimmig ist, dann ergibt sie uns auch eine praktische Orientierung, die Möglichkeit einer praktischen Orientierung. Also das Praktische einer guten Theorie, wie das von Kant in dem zitierten Satz angesprochen wird, besteht darin, uns eine Orientierung in unserem Denken und Handeln zu geben. Im Sinne einer allgemeinen Theorie des Denkens und Handelns. Und das ist eben auch der Anspruch von Philosophie. Insofern Philosophie als allgemeine Theorie des Denkens und Handelns methodisch erarbeitet werden muss, zu gedanklich geordneten Strukturen des Denkens führt und drittens schließlich zeigt, wie das, was ist, funktioniert, insofern hat Philosophie das an sich, was wir mit Fug und Recht als Wissenschaft betrachten können, nämlich eine methodische Erarbeitung von Theorien, die zu gedanklich geordneten Strukturen von Phänomenen verhelfen und damit auch Funktionszusammenhänge, also die Frage, wie etwas funktioniert, erkennen lassen. Damit kann Philosophie mit Fug und Recht, würde ich meinen, als Wissenschaft betrachtet werden, als Wissenschaft, die sich mit allgemein übergreifenden Gegenständen, Prinzipien und Zusammenhängen beschäftigt. Und daher würde ich für Philosophie einmal drei Grunddimensionen angeben, die in ihr stecken, die das ausmachen, was wir unter Philosophie verstehen können. Nämlich erstens Philosophie als Allgemeinwissenschaft, die darauf gerichtet ist, uns eine Theorie- und praxisübergreifende Orientierung zu verschaffen. Und das führt uns direkt zur zweiten Dimension von Philosophie, nämlich Philosophie als Orientierungswissenschaft. Und die dritte Dimension von Philosophie ergibt sich daraus, dass die Philosophie ja gleichzeitig fragt, ja, wer geht denn hier eigentlich methodisch vor? Wer entwickelt hier allgemeine Theorien? Wer sind wir, die wir philosophieren, und wer sind wir überhaupt als Menschen, die die Möglichkeit zumindest haben, uns solche allgemeinen Überlegungen zu machen? Kurzum, im Mittelpunkt der Philosophie steht die Menschenfrage. Im Mittelpunkt der Philosophie steht der Mensch als ein mit Geist, Vernunft und Denken ausgestattetes Lebewesen. Und damit verknüpft sich auch die Erkenntnis, und das ist das Motiv, also mit dieser Mittelpunktstellung des Menschen in der Philosophie, dass wir als Menschen ohnehin nicht anders können, als die Welt, in die wir hineingestellt sind, uns selber eingeschlossen, durch unsere menschliche Brille zu betrachten. Die Frage ist allerdings, und das ist wieder eine Kernfrage der theoretischen Philosophie und ist ein Erkenntnisproblem, wie schaut die menschliche Brille aus, mit der wir in die Welt blicken? Das ist eine der Kernfragen der theoretischen Philosophie. Also diese dritte Perspektive, also erstens Philosophie als Allgemeinwissenschaft, zweitens Philosophie als Orientierungswissenschaft und die dritte Dimension würde ich benennen mit Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Also ich wiederhole noch einmal, Philosophie als Allgemeinwissenschaft stellt die Frage nach den allgemeinen Prinzipien und Voraussetzungen dessen, was ist. Eine der allgemeinsten Fragen ist die Frage nach dem Sein, zum Beispiel. Wissenschaftlich ist die Philosophie durch ihr methodisches Herangehen in der Frage nach den Prinzipien, Voraussetzungen und auch Funktionsbedingungen dessen, was ist. Philosophie als Orientierungswissenschaft, die zweite Dimension, hat zu tun mit der Frage, was aus der Kenntnis der Prinzipien, Voraussetzungen und Funktionsbedingungen bzw. Seinsgrundlagen für die Orientierung unseres Denkens und Handelns folgt. Und drittens, Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen stellt sich die Frage, wer denkt und handelt? Wer fragt überhaupt nach den allgemeinen Prinzipien dessen, was ist? Und wie ereignet sich dieses Fragen? Kurzum, Philosophie fragt nach dem Subjekt des Fragens, nämlich nach dem Menschen selber. Ich möchte noch einmal was die Betonung der Menschenfrage, die mir sehr am Herzen liegt, auch im Sinne des hegelischen Gedankens, dass Philosophie immer auch die Aufgabe hat, ihre Zeit in Gedanken zu fassen. Und gerade heute stellt sich die Menschenfrage in unterschiedlichsten Dimensionen im Kontext existenziell bewegender Fragen. Ja? Zum Beispiel, in welchem Zusammenhang sehen wir die weltweit übergreifende Menschenfrage im Zusammenhang mit dem Globalisierungsproblem? Ne? In welchem Zusammenhang sehen wir die Menschenfrage in Relation zum Umweltproblem? Und so weiter. Oder in welchem Zusammenhang können wir heute überhaupt vom Ende, vom möglichen Ende des Menschen sprechen, angesichts der sogenannten Anthropotechniken? Also wird es möglich sein, Kunstmenschen hervorzubringen, mit künstlichen Genen, also künstlich produzierten Genen und Gehirnen? Wird das möglich sein? Lässt sich das menschliche Gehirn computerisieren und ist ein Wesen mit einem computerisierten Gehirnersatz noch Mensch oder nicht mehr? Ne? Was ist, wenn man aus der genetischen Helix ein Stück herausschneidet mit dem, und das in der Computersprache sagen, Cut-System, ne? Der Biotechnologie und dann hineinpastet andere entweder künstlich hergestellte Genelemente oder von anderen Säugetieren übernommen. Ne? Also in all dem Zusammenhang sind wir auf die Frage, wer sind wir eigentlich, was ist der Mensch, zurückverwiesen. Und daher, sage ich, steht diese Frage mit Fug und Recht also im Mittelpunkt von Philosophie und kreisen philosophische Fragen um die Menschenfrage. Und dieser Auffassung war bereits auch Kant, den ich schon erwähnt habe. Kant hat in seiner Logik drei Fragen gestellt, die zu einer vierten Frage alle insgesamt führen. Und die erste Frage, die Kant gestellt hat, und er meint, das sind alles Grundfragen der Philosophie. Ja. Die erste Frage lautet, was kann ich wissen? Hier geht es um die Frage nach den Grenzen des Wissbaren. Ja, das ist ja ein aktuelles Problem. Ja. Wir neigen heute dazu, mit unseren wissenschaftlichen Methoden zuweilen Grenzen des Wissbaren zu überschreiten, in Bereiche hinein zu experimentieren, wo unwiederbringliche Veränderungen stattfinden können, die die menschliche Existenz als solche in Frage stellen können, etwa durch einschlägige Genexperimente und so weiter und so fort. Also die Grenzen des Wissbaren. Kant hat sich mit dieser Frage ja sehr breit und grundsätzlich auseinandergesetzt. Sie alle werden irgendwann noch einmal im Rahmen dieses Philosophiestudiums gequält werden müssen mit Kants Schrift Kritik der reinen Vernunft. Die Qual ist aber nur eine anfängliche, kann ich Ihnen versprechen, und das ist bei jedem neuen philosophischen Text so, weil man zuerst einmal sich die Begriffssprache aneignen muss. Und da zeigt sich, dass wir eben, das ist auch ein Problem des Verhältnisses zwischen Philosophie oder Wissenschaft und Alltag, bei wissenschaftlichen Überlegungen nicht bloß auf alltäglich gebräuchliche Begriffe verlassen können, zumal diese zum Teil missverständlich sind. Ne? Denken Sie etwa an den alltäglichen Begriff des Arbeitnehmers. Ne? Das ist jemand, der nimmt zur Arbeit. Ne? Also würde man dazu versucht sein, zu denken. Ne? das stimmt ja nicht. Jemand, also der Arbeitnehmer, es gibt ja seine Arbeit her, damit etwas entsteht. Also und so weiter. Da kann man da weiter breit sozialphilosophisch bis hin, also zu Marx und über Marx hinaus könnte man diskutieren, das wollen wir heute nicht machen. Ja, also kampfmäßig, ich komme noch einmal zurück, und also die erste Frage war, was kann ich wissen? Und die Grenzen des Wissens und des Wissbaren hat Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft ausgelotet. Die zweite Frage, die Kant stellt, ist die Frage, was soll ich tun? Hier geht es um Grundprinzipien der Handlungsorientierung. Ja, wie kann ich mein Handeln einigermaßen gesichert orientieren, ohne dass ich dabei andere instrumentalisiere, andere bewusst schädigen muss, zum Beispiel. Also Kant hat etwa dieses Thema, was soll ich tun, abgehandelt in der zweiten großen Schrift, die fällt eher in das Gebiet der praktischen Philosophie, die Kritik der reinen Vernunft fällt eher in das Gebiet der theoretischen Philosophie, die Kritik der praktischen Vernunft, beziehungsweise die Metaphysik der Sitten von Kant, fällt in das Gebiet der praktischen Philosophie. Und da hat zum Beispiel, ich ziehe das nur mal so heraus, damit Sie sehen, wie das so gemeint ist, bekannt, so eine allgemeine Sollensfrage zu stellen, was soll ich tun, hat Kant uns, hat er versucht, Maximen herauszuarbeiten, die uns zu einer praktischen Orientierung verhelfen können. Und eine seiner Maximen lautet, handle so, dass du dabei andere, deine eigene Person mit eingeschlossen, niemals zum bloßen Mittel deiner Zwecke machst. Ja? Was hat Kant gemeint? Ja? Wenn zum Beispiel jemand sagt, jetzt können Sie so nett sein und mir dieses Stück Kreide hier erreichen, würde ich mich nicht unmoralisch im Sinne von Kant verhalten, sofern ich dem anderen die Chance dazu gebe, Nein zu sagen. Wenn ich aber sage, ich befehle jetzt, dass Sie mir die Kreide herbringen, sonst mache ich sie tot, ne? Dann habe ich jemand anderen zu bloßen Mittel meiner Zwecke gemacht. Etwas habe ich gemacht, ich habe ihm jede Eigenständigkeit als eigenes Individuum abgesprochen. Ne? In diesem Fall. Und darum geht es also in dieser Maxime von Kant, also das ist ein Teilbereich seiner praktischen Philosophie, die, und das ist sozusagen die Ausarbeitung der zweiten Frage von Kant, was soll ich tun? Also die erste Frage, was kann ich wissen? Grenzen des Wissens. Zweite Frage, was soll ich tun? Grundorientierungsprinzipien für das Handeln. Und die dritte Frage, die sich Kant gestellt hat, war, was darf ich hoffen? Was hat Kant damit gemeint? Da hat er keine jetzt eigenständige, kompaktere Schrift dazu geschrieben, also so wie das bei der theoretischen und bei der Sollensfrage war. Aber natürlich gibt es schon einige grundlegende Überlegungen dazu bei Kant, und dort, wo er diese Frage stellt, erläutert er sie auch. Kant sagt ja, es geht hier um die Frage nach dem Glück. Was darf ich hoffen? Was Kant damit meint, ist nicht also das Casino-Glück, ja, das Würfelglück, sondern wie könnte man das heute benennen? Es geht ihm um eine geglückte Lebensführung. Ja? Und das hat Kant zu unserem Glück oder zu einer geglückten Lebensführung kommen wir nicht so einfach. Wir müssen erst uns unseres Glückes als würdig erweisen. Da führt er den Begriff der Würde ein. Was macht diese Würde aus? Wann sind wir einer geglückten Lebensführung würdig? Das hat Kant einzig und allein nur dann, wenn wir die beiden ersten Fragen, was kann ich wissen und was soll ich tun, uns ernsthaft gestellt haben und uns ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Daraus beziehen wir die Würde für eine geglückte Lebensführung. Und alle drei Fragen zusammen, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen, alle drei Fragen zusammen, sagt Kant, laufen hinaus auf eine einzige Frage, in der sich diese drei Fragen bündeln, und das ist die Frage, was ist der Mensch? Also Sie sehen, die Menschenfrage hat zu tun mit der Wissensfrage, nach den Grenzen des Wissens, die Menschenfrage hat zu tun mit der Sollensfrage. Dahinter steckt also alles, was wir in der westlichen europäischen Philosophie bisher an Ethik und Moral entwickelt haben oder das versucht haben. Und die dritte Frage, man kann sagen, das ist sozusagen in jeder historischen Zeit und Gesellschaft zu stellende Zukunftsfrage. Ne? Weil wir können sozusagen also unsere Zukunft jetzt nicht im Sinne einer einfach kausalen Aussage vorwegnehmen. Ne? Wir können unsere Zukunft nicht im Sinne einer naturgesetzlich wirksamen Aussage vorwegnehmen, das geht nicht, es bleiben immer wieder offene Fragen. Denn in dem Moment, wo wir jetzt versuchen, unsere Zukunft zu gestalten, verändern wir gleichzeitig die Bedingungen, aus denen heraus unsere Zukunft sich entfaltet. Ja, und das führt uns wieder zurück zum Wissensproblem und zum Sollensproblem. Genau dieses. Ja. Ja, also diese drei Fragen von Kant, die zur vierten Frage, nämlich zur Menschenfrage führen, beinhalten insgesamt eine Reihe weiterer Fragen, die da drinnen stecken. Nämlich es geht einerseits um die Frage nach der Welt des Menschen, in die wir hineingestellt sind, und im Allgemeinsten um die Frage nach dem Sein. War hier wohl eine Frage?
Bitte. Ich wollte fragen, was meint Kant, also wonach sucht er, wenn er meint, vom Wissen zu reden?
Bitte?
Was meint Kant mit Wissen? Also,
das habe ich versucht zu sagen. Was kann ich wissen? Was ist bis überhaupt wissbar? Ja? Wo tue ich so, als ob ich etwas wissen könnte, was ich in Wirklichkeit nicht wissen kann?
Ja, dabei muss ich ja das vorstellen, was Wissen überhaupt heißt.
Oder? Ja, natürlich, klar, also, klar. Und darum geht es in Kants Kritik der reinen Vernunft. Ja? Um ein Wissen entfalten zu können, brauchen wir eine Reihe von Kategorien, ja, der Wissensbildung. Ja? Wir müssen verstehen, was Quantität bedeutet, was Qualität bedeutet, was Relation bedeutet, was Kausalität bedeutet. Ja? Also das sind so Kategorien, die bei Kant als zentrale Kategorien vorkommen. Bei Kant ist es so, dass er sagt, also diese Kategorien sind uns eben in unserem Wissen zunächst einmal a priori gegeben. Ja? Mit denen müssen wir arbeiten, um überhaupt Wissensgrenzen also ausloten zu können. Die sind uns a priori gegeben. Da zeigt sich auch ein philosophiegeschichtlicher Bogen von Platon zu Kant. Denn Platon war auch der Meinung, wenn man etwas wissen will, muss man zuerst also mal eine Idee davon haben. Ja? Also wenn ich zum Beispiel diesen Raum betrete, muss ich die Idee Bank mit reinbringen, damit ich mich hinsetzen kann. Ne? Ohne den geht es nicht. Ne? Und Kant hat sozusagen also dieses Motiv aufgenommen, nur auf seine Art und Weise weiterentwickelt. Aber jedenfalls, um auf Ihre Frage zurückzukommen, welcher Wissensbegriff steckt hier dahinter? Es geht schon um die Frage, wie wir überhaupt Wissen bilden. Ja? Und Wissen können wir nur bilden mit ganz bestimmten Grundkategorien. Und Kant sagt, die sind uns einmal vorgegeben, a priori, und in der Theorie des 20. Jahrhunderts lässt sich aber ein Stück weiter mit Kant über Kant hinausgehen. So hat etwa Jean Piaget versucht zu zeigen, wie überhaupt kleine Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung solche Kategorien erst bilden, unter welchen Bedingungen sie in die Lage gesetzt werden, solche Kategorien wie Quantität, Qualität, Kausalität und so weiter zu bilden. Also um das geht es. Ja, also es geht um die Frage nach der Welt des Menschen und auch die Frage nach dem Sein insgesamt. Es geht um die Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt, da steckt ja alles drinnen. Und diese beinhaltet die Frage des Menschen nach sich selbst. Also da spielt hinein die Frage, wer sind wir eigentlich, was ist der Mensch? Schließlich geht es um die Frage nach der kognitiven und gedanklichen Verarbeitung des Menschlichen in der Weltseins die Frage nach dem Denken, und da spielt man auch in diese jetzt zuletzt angesprochene Frage hinein, was bedeutet überhaupt Denken, wie funktioniert Denken? Dabei lässt sich zeigen, dass sich das Denken auf sich selbst und auf die Bedingungen seines Seins beziehen kann, also sich selbst und seine eigenen Voraussetzungen denken kann. Und das ist in der Philosophie sehr wichtig, sonst könnten wir ja nicht nach Voraussetzungen fragen. Nicht? Wie denke ich, wenn ich nach Voraussetzungen frage? Was ist das Voraussetzungsdenken zum Beispiel? Was für eine Art des Denkens ist das? Ja? Und weiters geht es nach der Frage, um die Frage nach den Bedingungen und Voraussetzungen des Sollens im Rahmen des in der Weltseins. Und schließlich, und das berührt wieder die Hoffnungsfrage, die Kant gestellt hat, geht es auch um die Frage eben nach einer der Möglichkeit einer geglückten Lebensführung, welche Bedingungen, und das ist auch eine, wenn Sie so wollen, das spielt hinein, die sind sozialphilosophische, sind wir heute sozusagen am Ende der Geschichte, wie das Francis Fukuyama angesichts des Zusammenbruches des Realsozialismus seiner Zeit in einem Buchtitel uns nahebringen zu suchte, ist das Ende der Geschichte erreicht, werden wir bis jetzt sozusagen auf alle Ewigkeit auf der Schiene dieses Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells uns weiter bewegen müssen, wie wir es heute vorfinden, oder macht es Sinn, alternative gesellschaftliche Möglichkeiten zu denken, im Sinne der Optimierung und der Verbesserung der Hoffnung auf eine geglückte Lebensführung, also solche Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang. Ja, und wie gesagt, all diese Fragen kreisen um die Frage nach dem Fragenden selber, also nach dem Menschen selber. Nämlich, dass die Frage nach dem Menschen selber beinhaltet die Frage nach dem Menschsein und die Frage nach dem Sein, in welches das Menschsein eingelagert ist. Darin beinhaltet, in der Menschenfrage ist beinhaltet die Frage nach dem, wie das, was ist, also wie das, was ist, in seinem Sein gedacht werden kann, die Frage nach dem Denken, und damit stellt sich schon eine alte klassisch-philosophische Frage, die Frage nach dem Verhältnis vom Denken und Sein, wie schaut diese Sache aus, da werde ich auch nochmal gegebenenfalls darauf zu sprechen kommen. Es geht auch um die Frage, wie ich als Mensch angesichts dessen, was ist, oder wie ich mich Mensch als Mensch angesichts dessen, was ist, selber denken kann und welche Handlungsmöglichkeiten mir dabei offenstehen, also wie ich handeln soll. Und es geht schließlich um die Frage, welche Chancen und Hoffnungen ich eben als Mensch auf eine geglückte Lebensführung hegen kann. Ja, ich sozusagen wiederhole mich jetzt absichtlich mehrmals, immer mit einer kleinen anderen Drehung. Ich denke, dass das sozusagen also auch zum einführenden Charakter dieser Vorlesung, also dass das dem zuträglich sein mag. Allerdings, eine Wiederholung heißt nicht schematisch dasselbe zu reproduzieren. Es gibt in dem Zusammenhang eine Schrift eines neueren französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, nämlich Gilles Deleuze. Er hat eine umfangreiche Arbeit geschrieben unter dem Titel Differenz und Wiederholung. Und Gilles Deleuze hat gemeint, der Weg der Philosophie besteht genau darin, dass wir sozusagen überhaupt unserer menschlichen Lebensführung, dass wir uns ständig wiederholen. Das erinnert auch an einen Gedanken von Freud, das dann bis zum Wiederholungszwang führen kann, aber so weit soll es nicht gehen. Denn Deleuze sagt, diese Wiederholungen haben nie einen einfachen reproduzierenden Charakter, sondern in diesen Wiederholungen differenziert sich etwas, was dann letztendlich zu ganz bestimmten Strukturen führen kann, wo es dann wiederum interessant und wichtig ist, diese Strukturen sich näher anzuschauen, die sich bei diesen Wiederholungen herausgebildet haben. Bei Freud, und von dem hat sich Deleuze ein bisschen was sozusagen abgespickt, wird er die Sache in der Methode seiner Behandlungstechnik angewendet, also dieser Gedanke in seinen Schriften zur Behandlungstechnik, formuliert Freud drei Prinzipien: Wiederholen, Erinnern, Durcharbeiten. Und da meint, wie hat das Freud gemeint? Er hat gemeint, also wir wiederholen uns ständig, und das kann aber diese Wiederholung ist einerseits wichtig, weil sie uns diese Sicherheit gibt, die wir brauchen, um unserem Leben halten zu können und in der so komplizierten Welt durchsetzungsfähig zu sein. Bei Kindern merkt man das besonders, je kleiner sie sind, desto stärker verunsichern sie Veränderungen. Ne? Als Erwachsener hat man schon ein bisschen mehr gelernt, Veränderungen standzuhalten, aber ganz ohne Wiederholungen kommen wir auch nicht aus. Aber das ist die positive Seite und notwendige Seite der Wiederholungen. Und da gibt es eine negative Seite, die, weil eben uns Wiederholungen also eine Art von Sicherheit geben, lassen wir uns vielleicht manchmal dazu verführen, uns festzuklammern an dem, was wir wiederholen, und dann erhält die Wiederholung einen Zwangscharakter. Nicht? Und da hat Freud gesagt, wenn das der Fall ist, dann ist es Zeit für die Therapie, und da müssen wir ansetzen bei den Wiederholungen und uns erinnern, wie wir zu diesen Wiederholungen gekommen sind, die dann uns dazu gebracht haben, dass wir ins Negative abgleiten, dass wir ständig uns auf die eigenen Zehen steigen, uns an der eigenen Nase anstoßen und das gar nicht vermeiden können. Da müssen wir drüber nachdenken, da müssen wir unsere eigene Biografie rekonstruieren, den Prozess des Werdens der Wiederholungen rekonstruieren, und das gibt uns dann die Möglichkeit, unseren eigenen Werdegang durchzuarbeiten. Und wenn wir unser eigenes Werden durcharbeiten, dann erhalten wir die Möglichkeit, solche schädigenden, selbstschädigenden Wiederholungen zu vermeiden, meinte Freud. Ne? Mit Gilles Deleuze lässt sich dieser Gedanke auch auf die Philosophie übertragen. Ne? Wiederholen, erinnern und durcharbeiten ist auch in der Philosophie wichtig, weil wir darauf aus sind in der Philosophie, unseren eigenen Werdegang als, wenn Sie so wollen, mit Vernunft und Geist ausgestattete Menschengattung stets durcharbeiten wollen. Ja, und in diesem Sinne, das war jetzt sozusagen das der Ausgangspunkt meines Rekurses auf Deleuze und Freud, ne? Wiederhole auch ich mich hier manchmal gerne, aber nicht jetzt sozusagen im negativen Sinne, um sozusagen hier mir und Ihnen wechselseitig auf die Zehen steigen zu wollen, sondern im Sinne einer Strukturierung eines Gedankens. Und daher sage ich hier noch einmal, und jetzt schon in Richtung Abschluss meiner heutigen Ausführung, Mittelpunkt der Philosophie steht die Menschenfrage, und man könnte deswegen durchaus behaupten, dass die Philosophie als allgemeine Wissenschaft von Menschen figuriert. Und wenn dem aber so ist, so kann sich eine auf diese Weise philosophisch zentral gestellte oder positionierte Menschenwissenschaft der Forderung nach einer prinzipiellen und allgemeinen Begründung ihrer eigenen Position kaum entziehen. Worum es darum dabei ginge, wäre die Frage, ausgehend vom Menschsein nach dem Sein zu stellen, die Frage nach dem Sein des Menschen als humanspezifisch Seienden im Gesamtzusammenhang des Seins zu betrachten. Und wenn man zugestehen möchte, dass Denken die spezifische Differenz dessen anspricht, was Menschen von anderen Existierendem und Seiendem unterscheidbar macht, so ist das mit der Aufgabe einer Begründung einer allgemeinen Philosophie vom Menschen gekoppelt, und in Verbindung damit ist auch die Frage nach Sein und Denken, nach dem Verhältnis von Sein und Denken angesprochen. Darüber werde ich das nächste Mal dann noch ein paar Worte verlieren, über die Frage von Sein und Denken, die uns bis heute bewegt und die bereits also in der vorsokratischen Philosophie der griechischen Antike ansetzt. Damit werde ich das nächste Mal also einsteigen und dann übergehen von der Frage des Verhältnisses von Sein und Denken ausgehen, die Frage nach der neurobiologischen Positionierung unseres Gehirns zu fragen und was das mit der Philosophie zu tun hat im Sinne einer allgemeinen Wissenschaft von Menschen. Gut, für heute möchte ich dabei schließen. Außer Sie haben noch eine Frage, wäre gerne noch Zeit dazu. Gut, das ist das heutige scheinbar nicht der Fall. Sie haben